Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die verheerenden Brände in Russland wüten auch in der Nähe von Atomanlagen. Die Behörden versuchen zu beruhigen. Der SVP-Präsident klärt, die Partei tritt bei den Bundesratswahlen auf jeden Fall an, allenfalls auch gegen die FDP. Jeder dritte junge Erwachsene in der Schweiz spielt ab und zu um Geld. Männer häufiger als Frauen, ergibt eine Umfrage. Und um eins, Faktor Zeit, unsere Serie in der Sommerzeit. Kann man die Zeit beeinflussen, verzögern, anhalten und wie? Antworten um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Wir beginnen mit den Nachrichten dieses Mittags und die hat Susan Schmucke.
Die Wald- und Torfbrände würden die russischen Atomanlagen zurzeit nicht akut gefährden, sagt die staatliche Atombehörde. Demnach sind im Ural die Feuer noch rund 80 Kilometer von der Anlage Majak entfernt. An einer Krisensitzung wollten die regionalen Behörden aber über mögliche Maßnahmen diskutieren, um neue Gefahren durch die Brände abzuwehren. Weitere Brände in der Nähe einer anderen Anlage seien gelöscht worden, meldete das Zivilschutzministerium. In Moskau und auch in anderen Städten Russlands leidet die Bevölkerung weiter unter dem dichten und auch giftigen Rauch sowie unter der großen Hitze. Eine russische Wirtschaftszeitung beziffert die Schäden aufgrund der Brände inzwischen auf mehr als 11 Milliarden Euro. Pakistans Präsident Zardari will nach Abschluss seiner Europareise nun die Hochwassergebiete seines Landes besuchen. Er werde heute in die verwüsteten Gebiete reisen, teilten Regierungsvertreter mit. Die Fluten haben die Häuser von 2 Millionen Menschen zerstört. Rund 13 Millionen Menschen haben ihr Hab und Gut verloren und sind auf Hilfe angewiesen. Mindestens 1600 Menschen starben. Im Norden Indiens kamen in den Fluten mindestens 165 Menschen ums Leben, Hunderte werden noch immer vermisst. Bei den Überschwemmungen im Nordwesten Chinas haben die Behörden neue, deutlich höhere Opferzahlen veröffentlicht. Demnach wurden inzwischen mehr als 700 Leichen geborgen, gestern noch war die Rede von 330 Toten. Die Zahl könnte aber nochmals weiter ansteigen, noch immer werden mehr als 1000 Menschen vermisst. Starke Regenfälle in der gebirgigen Provinz Gansu hatten Ende letzter Woche zu schweren Überschwemmungen und zahlreichen Erdrutschen geführt. Vereinzelt wurden ganze Siedlungen verschüttet. SVP-Präsident Toni Brunner schließt nicht aus, dass seine Partei bei den bevorstehenden Bundesratswahlen den frei werdenden Sitz der FDP angreift. Die SVP werde ihren Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz in der Herbstsession auf jeden Fall geltend machen, erklärte Brunner. Dies könne auch auf Kosten der FDP gehen. Definitiv festlegen wolle sich die SVP aber erst nach einem gemeinsamen Gespräch mit allen Bundesratsparteien, zu dem die Partei eingeladen habe. Er sei zuversichtlich, dass dieses nun zustande komme. Nun ist es klar, es war tatsächlich ein Wolf, der Ende Juli auf einer Walliser Alp Rinder gerissen hat. Das zeigen DNA-Analysen, die an der Universität Lausanne durchgeführt wurden. Unklar ist, ob es ein Wolf war oder mehrere, wie die Biologen mitteilten. Als sicher gilt hingegen, dass die Tiere aus den italienischen Alpen ins Wallis gekommen waren. Die Walliser Behörden gingen von Anfang an davon aus, dass es ein Wolf war, der erneut Schafe und eben auch Rinder gerissen hatte. Sie gaben das Tier daraufhin bereits zum Abschuss frei. Schweizerinnen und Schweizer sind zuversichtlich, dass sie in den kommenden Monaten mehr sparen können. Das zeigt der aktuelle Index zur Konsumentenstimmung. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, hat dafür im Juli rund 1000 Haushalte befragt. Etwas weniger positiv als noch im April beurteilen die Konsumentinnen und Konsumenten die Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage in den nächsten 12 Monaten. Jeder dritte junge Erwachsene in der Schweiz geht gelegentlich ins Casino oder spielt sonst um Geld. Jeder achte tut dies häufig. Das zeigt eine Befragung der Universität Lausanne bei 1015 bis 24-Jährigen. Die Verbreitung des Glücksspiels unter jungen Erwachsenen führen die Forscher auf die vielen Angebote im Internet zurück. Und ein paar weitere Ergebnisse der Untersuchung: junge Männer spielen häufiger als junge Frauen und Glücksspieler rauchen und trinken mehr als andere junge Leute.
12.35 Uhr. Im Rendezvous, den Mittagsinformationen von DRS, berichten wir gleich aus Russland, wo immer klarer wird, dass die Behörden beim Brandschutz jahrelang geschlampt haben. Zuerst versuchen wir aber zu klären, wie beunruhigend die Brände in der Nähe von Atomanlagen wirklich sind. Außerdem, wir treten an. Gegen wen schauen wir noch? Die Botschaft der SVP zur Bundesratswahl. Einerseits Milliarden spenden, andererseits Leute entlassen. Stirnrunzeln in Basel über den Chemieunternehmer John M. Huntsman. Was bringt die Lockerung der Blockade den Menschen überhaupt? Augenschein in Gaza. Und um eins, Faktor Zeit, unsere Serie. Wie kann man Zeit beeinflussen? Antworten von einem, der es eigentlich wissen muss, von Marc Recklin, dem Landesvertreter des Internationalen Vereins zur Verzögerung der Zeit. Zuerst ist jetzt aber Zeit für den Blick an den Himmel, auf die Verkehrswege und an die Börse. Susan Schmucke.
Zuerst die Börsendaten, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.389 Punkten, 0,1% im Minus. Und die Devisen: der Euro wird zu einem Franken 38,67 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,544. Das Wetter. Heute ist es sonnig, gegen Abend ziehen Wolken auf und vor allem in den Bergen und im Süden gibt es stellenweise Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 29 Grad. Am Mittwoch scheint noch zeitweise die Sonne bei rund 26 Grad. Bereits am Morgen sind aber lokale Schauer möglich. Am Nachmittag und am Abend wird es dann vor allem in den Bergen zunehmend gewitterhaft. Am Donnerstag dann gibt es verbreitet teils kräftige Schauer und Gewitter und es wird kühler mit rund 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Chur zwischen der Verzweigung Sarganserland und Bad Ragaz, Stau nach einem Unfall. In der Folge staut sich der Verkehr bis nach Trübbach. Dann im Tessin 4 Kilometer Stau Richtung Norden vor dem Gotthardtunnel in Airolo und in der Zentralschweiz ebenfalls auf der A2 Richtung Luzern, Stau zwischen Dagmarsellen und dem Parkplatz Knutwil Süd. Sowie in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen, Stau wegen einer Baustelle. Zudem in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Lausanne-Venn und dem Belmont-Tunnel ebenfalls Stau. Wegen einer Baustelle ist der linke Fahrstreifen gesperrt.
Die Waldbrände in Russland nähern sich an verschiedenen Orten auch Nuklearanlagen, zivilen und militärischen. Damit wächst die Gefahr, dass ganze Gebiete radioaktiv verseucht werden. Die russischen Behörden warnen zwar vor Panikmache, machen aber auch Krisensitzungen. Sie scheinen also die Bedrohung ernst zu nehmen. Die größte realistische Gefahr ist weniger das Eindringen des Feuers in eine Atomanlage, sondern vielmehr, dass das Feuer radioaktives Material aufwirbelt und sich so radioaktive Strahlung verbreitet. Informationen von Friedrich Steiger.
Obschon sich die zuständigen russischen Stellen bedeckt halten und abwiegen, ist laut Christoph von Lieven, Nuklearexperte der Umweltorganisation Greenpeace, offenkundig, dass man überaus besorgt ist.
Die russische Regierung nimmt nach Aussagen unserer russischen Kollegen, mit denen wir täglich im Kontakt sind, diese Situation auch sehr, sehr ernst. Die Anlagen sind sicherlich heruntergefahren.
Doch es ist schwierig, die Bedrohung abzuschätzen. Denn über die meisten russischen Nuklearanlagen weiß man wenig, besonders über die militärischen. Das gilt selbst für die UNO-Atombehörde IAEA in Wien, deren Sprecher Ivan Evrenzel.
Safety issues and security issues in a country are under the jurisdiction of a country. And we as the IAEA do not monitor as such.
Die IAEA überwache nicht ständig weltweit alle nuklearen Installationen. Jeder Staat sei selber verantwortlich, Anlagen gegen Terroristen, Flugzeugabstürze oder Naturgefahren wie Erdbeben, Flutwellen oder eben auch Waldbrände zu sichern. Gerade die Unsicherheit beunruhigt den Schweizer Atomexperten und früheren Vizedirektor der IAEA, Bruno Pello. Er machte zweifelhafte Erfahrungen punkto Sicherheit russischer Atomanlagen. Viele der jetzt gefährdeten Installationen seien außerdem schon sehr betagt.
Hier handelt es sich um sehr alte militärische Anlagen, die natürlich anders gebaut wurden und schon vielleicht vor 60 Jahren gebaut wurden.
Seinerzeit stand im Wettstreit mit den USA nicht das Sicherheitsdenken im Vordergrund, sondern das Tempo.
Damals, das war natürlich dringlich für Russland, schnell etwas aufs Beine zu stellen.
Sichere man von vornherein eine Anlage gegen alle erdenklichen Gefahren, lasse sich das Risiko enorm verringern. Doch Pelot zweifelt, dass das in Russland tatsächlich stets geschah. Der Atomexperte sieht die Hauptgefahr nicht beim Eindringen der Feuer in die Atombombenfabrik in Snezhinsk.
Das Hauptproblem wäre nicht Kernwaffenmaterial zum Beispiel. Es schmilzt einfach und es bleibt dann auf der Stelle.
Atombomben explodierten nicht einfach. Weitaus risikoträchtiger sei die Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll in Majak im Ural. Ihr nähern sich zurzeit die Brände.
Diese Anlage in Majak, das ist eine Wiederaufbereitungsanlage. Dort gibt es sicher radioaktiven Abfällen.
Allerdings wird auch hier praktisch ausgeschlossen, dass die Brände die Anlage selber erfassen. Christoph von Lieven von Greenpeace.
Die Gefahr, dass das Feuer in die Atomanlage direkt eindringt, ist extrem gering. Da wird die russische Regierung und werden die Menschen, die dort arbeiten, alles tun, um das zu verhindern.
Falls es aber doch passiert,
das wäre dann Tschernobyl.
Akut sei hingegen das Problem mit all dem nuklearverseuchten Gelände rund um russische Atomanlagen herum.
Gerade in den ersten Jahren der Atomenergienutzung, der Entwicklung von Atomwaffen, wurde sehr, sehr lax mit radioaktiven Abfällen umgegangen, weil der Abfall einfach damals in die Natur geleitet worden ist, zum großen Teil.
In diesen Regionen wirbelten die Feuersbrünste nun radioaktives Material auf. Winde verstreuten es dann in weite Gebiete. Das sei, so von Lieven, nicht nur wahrscheinlich, sondern praktisch sicher.
Also das ist nicht nur die Gefahr, das ist das, was wirklich passieren wird, weil diese radioaktiv kontaminierten Gebiete, die sind so groß, dass sie quasi gar nicht zu schützen sind.
Wie groß letztlich die Bedrohung ist, wie viele Menschen davon betroffen werden, ist unsicher. Es hängt davon ab, wie dicht diese Gebiete besiedelt sind, wie heftig dort die Brände wüten, welche Winde gerade wehen und wie viel Material aufgewirbelt und verteilt wird.
Friedrich Steiger war das. Die Feuerwehren in Russland sind angesichts der vielen Brandherde überfordert. Diese Hilflosigkeit zeigt, in welch marodem Zustand sich der russische Bevölkerungs- und Zivilschutz befindet. Und auch sonst bezahle die betroffene Bevölkerung teuer für Verfehlungen des russischen Staates, sagt Peter Gisling, unser Korrespondent in Moskau.
Das Katastrophenschutzministerium hat Einsatzkräfte von anderen Brandstätten abberufen und in die Gebiete der bedrohten Atomanlagen in den russischen Südural beordert. Die ganz große Katastrophe soll so verhindert werden. Überhaupt, die Behörden versuchen weiszumachen, sie hätten die schwierige Situation letztlich im Griff. In Tat und Wahrheit aber sind deren Einsatzkräfte zum Teil völlig überfordert. Viele Menschen in den von den Bränden betroffenen Gebieten sind auch völlig auf sich allein gestellt. Valentina Koscheurova aus dem vom Brand heimgesuchten Dorf Maslovka bei Nizhny Novgorod schildert gegenüber dem Fernsehsender RENTV, dass die Bevölkerung ihrer Siedlung von der Feuerwehr und auch vom russischen Katastrophenschutzministerium bislang überhaupt keine Unterstützung erfahren habe. Wir müssen das Feuer mit unserer eigenen Kraft bekämpfen, sogar Kinder helfen mit. Zwei von uns Frauen mussten wegen der Hitze ins Spital, wir sind völlig auf uns allein gestellt. Niemand hilft uns. Vor allem seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat man in Russland den Bevölkerungs- und Zivilschutz verkommen lassen. In den von Bränden besonders bedrohten Gebieten gibt es kaum Brandschutzeinrichtungen, kaum Löschteiche, viel zu wenig Feuerwehrautos oder Wasserpumpen. Deshalb versuchen nun die Einsatzkräfte oftmals ohnmächtig von Hand mit kleinen tragbaren Spritzgeräten, mit Spaten, Schaufel und Säge die Feuer einzudämmen und Schneisen in die Wälder zu schlagen. Unter der Herrschaft von Putin hat man es entgegen besseren Wissens unterlassen, die unter Lenin ausgetrockneten Sümpfe wieder zu bewässern, um den verheerenden Torfbränden zuvorzukommen. Auch wenn die russische Brandkatastrophe derzeit immer wieder als reine Naturkatastrophe dargestellt wird, sie ist es nicht. Und obwohl Russland mit der Beriev 200 das wohl effizienteste Löschflugzeug entwickelt hat, der russische Staat hat sich bisher geweigert, eine größere Anzahl dieser Flugzeuge zu beschaffen. Neben den Helikoptern, mit denen sich großflächige Waldbrände kaum wirksam bekämpfen lassen, verfügt Russland nämlich lediglich über 4 solcher Beriev-Flugzeuge. Viele in der Bevölkerung klagen derzeit über die Krise, über den Smog, den beißenden Rauch und über das hilflose Lavieren der Behörden. Doch im Großen und Ganzen stellt sich Russlands Bevölkerung auch diesmal wieder quasi schicksalsergebend der Krise und wartet ab.
Peter Giesling aus Moskau. In Russland also brennen so viele Wälder und Torfflächen wie noch nie. Gleichzeitig sind in Pakistan und Indien Millionen von Menschen auf der Flucht vor den Jahrhundertüberschwemmungen dort. Hilfe für beide Katastrophengebiete kommt aus aller Welt. Was trägt die Schweiz dazu bei? Unser Inlandredaktor Christian von Burg.
Die Schweiz will in Russland Hilfe leisten. Verschiedene Spezialisten analysieren die Bedürfnisse und die Lage vor Ort, sagt Toni Frisch, Chef der humanitären Hilfe bei der DEZA.
Gleichzeitig ist ein kleines, gemischtes Ärzteteam außerhalb von Moskau tätig und klärt in verschiedenen Spitälern die Bedürfnisse ab.
Am größten sei derzeit der Mangel an Beatmungsgeräten, so Frisch.
Andererseits ist der Bedarf sehr groß an Brandbekämpfungsmaterial. Wir sind daran, eine Lieferung zusammenzustellen.
Eine Lieferung im Umfang von 500.000 Franken, die auch Schutzbekleidung für die Feuerwehrleute beinhaltet. In Pakistan ist die Hilfe schon angelaufen. Die Schweizer Hilfswerke können bisher jedoch keine Hilfe im großen Stil leisten. Viele Gebiete sind nicht zugänglich und die Sicherheitslage ist zum Teil prekär. Positiv für die Hilfe wirkt sich jedoch aus, dass viele Hilfswerke bereits seit dem Jahr 2005, seit dem Erdbeben in Pakistan, vor Ort sind. Dies bestätigt Alain Geiger, Leiter der Projektabteilung bei der Glückskette.
Zum Glück arbeiten wir jetzt mit 8 Partnerhilfswerken. Davon ist eine Mehrheit seit mehreren Jahren in Pakistan tätig. Das heißt, sie kennen die Gebiete, in denen sie intervenieren.
Und sie können damit auf den bisherigen Kontakten aufbauen. Die Menschen in den überschwemmten Gebieten bekommen aus der Schweiz derzeit Essen, Kochutensilien, Obdach und medizinische Betreuung. Viel teurer wird später die Phase des Wiederaufbaus. Dafür fehlt das Geld. Bei der Glückskette gingen für Pakistan bisher nur Spendengelder in der Höhe 500.000 Franken ein. Das reiche nirgends hin, sagt Geiger.
Wenn wir entsprechend dem Ausmaß reagieren wollen, dann müssen die Spenden hochschnellen. Und wir haben auch vor, in den nächsten Tagen wieder vermehrt Spendenaufrufe kommunizieren zu lassen, weil das Ausmaß ist riesig. Man muss sich vorstellen, 15 Millionen schätzungsweise Personen direkt betroffen. Das ist zweimal die Bevölkerung der Schweiz.
Verschiedene Experten rechnen damit, dass sich die Schweiz in Pakistan für längere Zeit engagieren wird.
Christian von Burg hat es gesagt, die Glückskette sammelt also für die Überschwemmungsopfer in Pakistan und Indien. Spenden sind erwünscht auf das Postkonto 10-15.000-6, Vermerk Überschwemmungen Asien, das Postkonto 10-15.000-6. Die SVP wittert Morgenluft, jetzt wo klar ist, dass die Ersatzwahlen für die beiden abtretenden Bundesräte Moritz Leuenberger und Hans-Rudolf Merz doch am gleichen Tag stattfinden, in der Herbstsession Ende September. Parteipräsident Toni Brunner kündigt jetzt an, die SVP werde auf jeden Fall mit einem eigenen Kandidaten antreten, um einen zweiten Sitz im Bundesrat zu ergattern, und Brunner schließt nicht aus, den FDP-Sitz zu attackieren. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Mit dem Zusammenlegen der beiden Bundesratswahlen auf einen einzigen Tag sei der Handlungsspielraum für die SVP größer geworden, ihren Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz geltend machen zu können, freut sich Parteipräsident Toni Brunner. Bereits sei einiges in Bewegung gekommen. Die Einladung der SVP an die anderen Bundesratsparteien, noch im August am runden Tisch gemeinsam über die künftige Regierungszusammensetzung zu sprechen, werde nun nicht mehr abgelehnt wie noch am Wochenende.
Ja, das ist richtig. Die Gesprächsbereitschaft unter den Parteien hat zugenommen. Jetzt auch durch diese neue Ausgangslage, dass es einen Wahltermin gibt, und zwar im September.
Einzelne Parteien hätten die Einladung zu einem Allparteiengespräch bereits angenommen, gibt Brunner bekannt.
Ja, wir haben erste Zusagen, und es ist auch so, dass ich zuversichtlich bin, dass es zu diesen Gesprächen kommt. Wenn es diese Gespräche nicht gibt, dann wäre das ein Armutszeugnis, das ich sehr bedauern würde.
Die SVP werde in der Herbstsession auf jeden Fall mit einer eigenen Kandidatur antreten, stellt Toni Brunner in Aussicht. Dass man den SP-Sitz angreifen werde, hat die SVP nach der Rücktrittsankündigung von Moritz Leuenberger bereits bekannt gegeben. Nun schließt der SVP-Präsident aber nicht aus, dass auch der FDP-Sitz attackiert werden könnte.
Das ist eine Möglichkeit, und das ist eine Option, die wir im Auge behalten müssen.
Zum jetzigen Zeitpunkt schließe er keine Variante aus, betont Brunner.
Ich möchte jetzt nicht mich definitiv festlegen, bevor wir nicht mit den Parteien gemeinsam diese Gespräche geführt haben. Die werden nämlich auch Aufschluss darüber geben, wie die SVP sich dann bei diesen Ersatzwahlen verhält. Was für mich unbestritten ist, und davon können Sie ausgehen, dass die SVP ihren Anspruch geltend machen wird.
Und wenn der SVP-Angriff erneut scheitert und die Zusammensetzung der Regierung auch nach den nächsten Bundesratswahlen die gleiche bleibt, zieht sie dann ihren Bundesrat Uli Maurer aus der Regierung zurück, wie übers Wochenende spekuliert worden ist? Parteichef Brunner winkt ab.
In dieser Legislatur gehe ich nicht davon aus, dass es noch weitere Rochaden in der Regierung geben wird. Auch im Sinne der Stabilität denke ich nicht, dass das sinnvoll wäre. Aber wenn wir längerfristig dann feststellen, dass man der SVP den ihr zustehenden Anspruch nicht gewähren möchte, dann muss man auch neue Optionen überdenken und dann sind natürlich verschiedene Varianten denkbar.
Eines steht fest, das Zusammenlegen der beiden Bundesratswahlen auf einen gemeinsamen Termin hat bereits neue Dynamik ins Rennen um die Regierungssitze gebracht.
Milliardäre aus den USA haben letzte Woche versprochen, die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Unter diesen 40 Superreichen ist einer mit Bezug zur Schweiz, John M. Huntsman. Sein Chemiekonzern hatte in den vergangenen Jahren von der Ziba das Textilgeschäft gekauft. Seither baut der Huntsman-Konzern in die Region Basel laufend Stellen ab. Dass sich Milliardär John M. Huntsman in der Öffentlichkeit als wohltätiger Mensch darstellt, sich Firmen intern aber weniger wohltätig verhält, kommt in Basel schlecht an. Von dort berichtet Martin Jordan.
Der 72-jährige Firmengründer John M. Huntsman gehört zu den 1000 reichsten Menschen der Welt. Die US-Zeitschrift Forbes schätzt sein Vermögen auf 1 Milliarde Dollar. Vor 5 Jahren sollen es gar 2,5 Milliarden Dollar gewesen sein. Einen beträchtlichen Teil seines Vermögens, nämlich 1,2 Milliarden Dollar, soll John M. Huntsman bereits für wohltätige Zwecke, vor allem für die Krebsforschung, gespendet haben. Diese positive Seite Huntsmans anerkennt auch Dominik Marti von der Gewerkschaft Unia.
Was Herr Huntsman mit seinem Vermögen macht, ist ja seine Sache. Wenn er es für wohltätige Zwecke einsetzt, ist auch dies grundsätzlich begrüßenswert. Die Frage ist, wie kommt jemand zu einem solchen Reichtum?
Für Gewerkschafter Dominik Marti steht John M. Huntsmans Auftreten als Mäzen in krassem Gegensatz zu seinem Verhalten als Verwaltungsratspräsident des Unternehmens. Als sich Huntsman vor 4 Jahren in Basel seiner neuen Belegschaft vorgestellt habe, sei er als Wohltäter aufgetreten und habe den ehemaligen Ziba-Leuten versprochen, sie hätten nun eine sichere Arbeitsstelle, darauf könnten sie sich verlassen. Mittlerweile sieht die Realität aber anders aus. Jüngst hat der Huntsman-Konzern angekündigt, in der Region Basel 118 Stellen zu streichen und 85 Angestellte zu entlassen. Zum Zeitpunkt der Übernahme des Ziba-Textilgeschäfts waren in Basel 1350 Personen für Huntsman tätig. Seither hat der Konzern den Abbau von rund 300 Stellen angekündigt und teilweise auch vollzogen.
Die Familie Huntsman hat Milliarden verdient mit dem Engagement von Tausenden von Mitarbeitern in der ganzen Welt. Und hier haben wir die Situation, dass zum Beispiel ein 55-Jähriger nach 30 Jahren Engagement für die Firma plötzlich auf die Straße gestellt wird. Dann ist natürlich für den Betroffenen hier diese Nachricht ein Schlag ins Gesicht.
Den Schlag ins Gesicht selber erfahren hat Huntsman-Mitarbeiter Werner Michel. Der 44-Jährige hat vergangene Woche die Kündigung erhalten. Werner Michel sagt, John M. Huntsman lebe nicht, was er predige. Bei seinem Antrittsbesuch in Basel habe Huntsman den Angestellten erklärt, sie gehörten nun zur Familie Huntsman, da würde füreinander gesorgt.
Wenn man die Möglichkeit hat, Geld zu verschenken, dann sollte man schon im Rahmen des eigenen Unternehmens auch diese Leute berücksichtigen, welche allenfalls auf der Straße stehen ohne Arbeit.
Am Huntsman-Standort Basel wird der Stellenabbau als zwingend notwendig bezeichnet, um das Textilchemiegeschäft langfristig zu sichern. Firmensprecher Rolf Fehlmann erklärt in seiner Stellungnahme, dass Huntsman ihre Mitarbeitenden nicht leichtfertig entlasse und Kündigungen nur als letztes Mittel in Frage kämen.
Die Meldung über das Versprechen unseres Firmengründers, die Hälfte seines privaten Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden, diese Meldung können wir nicht im Einzelnen kommentieren, weil diese Entscheidung, die liegt allein bei ihm, weil sie ausschließlich sein privates Vermögen betrifft. Es ist keinerlei Geld im Spiel, das der Firma gehört.
Für die von Kündigungen betroffenen Huntsman-Mitarbeiter ist das ein schwacher Trost. Sie würden sich darüber freuen, wenn ihre Arbeitsplätze mit Geld aus dem Privatvermögen des Firmengründers gerettet würden.
Die Hilfsflotte für Gaza Ende Mai, die sei eine geplante Provokation gewesen. Das sagte heute der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak vor der UNO-Untersuchungskommission. Israelische Soldaten hatten damals die Mavi Marmara, ein türkisches Schiff mit Aktivisten, gewaltsam gestürmt und dabei 9 Menschen getötet. Israel muss sich nicht nur für diese Erstürmung des Schiffs rechtfertigen, die Regierung in Jerusalem sah sich auch genötigt, die Abriegelung des Gazastreifens unterdessen zu lockern. Was bringt es den Menschen im Gazastreifen aber, dass jetzt mehr Produkte zu ihnen gelangen? Irin Meyer hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
Der Straßenverkehr in Gazastadt ist hektisch, wie immer, unter glühender Sommerhitze. So kommt einem das Einkaufszentrum als ruhige und kühle Oase vor. An diesem Vormittag sind auch noch relativ wenige Leute hier, die die große, bunte Auswahl an Produkten bestaunen. Lebensmittel, Hygieneartikel, Kosmetika, die Regale sind alle gefüllt. 2 Frauen schlendern an uns vorbei, nicht abgeneigt, ein bisschen mit uns zu plaudern, denn der Tag ist noch lang und wird vermutlich genauso monoton werden wie all die Tage zuvor. Hanan, etwa 40, ist die, die spricht. Ihre Freundin hört nur zu. Hier sind die Dinge schön präsentiert, man kann alles an Lebensmitteln kaufen, sagt sie mit leicht ironischem Gesichtsausdruck. Es sei ein bisschen wie im Fernsehen. Hanan kommt häufig ins Einkaufszentrum, oft nur, um sich die Zeit zu vertreiben. Manchmal kauft sie ein paar Dinge ein. Sie gehört zu denen, die ein regelmäßiges Einkommen haben. Auch nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen erhält Hanan nämlich ihren Lohn weiterhin von der Regierung in Ramallah, wie sie uns erzählt. Sie bleibt also deren Angestellte auf dem Lohnzettel und steht besser da als die Masse der Arbeitslosen im Gazastreifen. 4 von 5 Einwohnern hängen am Tropf der internationalen Hilfe. Sie bleiben, wenn sie denn diese Gaza Mall, wie das Einkaufszentrum heißt, überhaupt betreten, nur staunende Zuschauer. Doch auch sie, genauso wie Hanan, wehren sich, wenn sich die ganze Diskussion lediglich um Lebensmittel, die Dinge des täglichen Bedarfs und Konsums drehen, also um die Lockerung der israelischen Blockade. Sogenannte Lockerung, betonen sie. Denn Ketchup oder Mayonnaise, deren Einfuhr Israel jetzt auch erlaubt, seien nicht das zentrale Problem der 1,5 Millionen Einwohner des Gazastreifens. Die Abriegelung, das Gefühl, gefangen zu sein, macht uns krank, sagt Hanan, als wir das Shoppingcenter verlassen. Wir brauchen Freiheit, nicht Schokolade, sagt die Palästinenserin. Rohmaterial und Baumaterial bräuchten die Palästinenser für den Wiederaufbau und für die Industrie. Israel gestattet die Einfuhr nur ganz selektiv oder nur für die UNO und deren Gebäude. Produktion ist unmöglich und der Export verboten. Und auf den Feldern des Bauern Ayman Abu Halima in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens bewegt sich nichts. Ohne Export liegt die ganze Landwirtschaft am Boden, sagt Abu Halima. Von seinen 20 Arbeitern habe er gerade noch 3 behalten können. Im Jahr 2006 habe er seine Produkte noch hin und wieder ausführen können. Danach, seit der hermetischen Abriegelung des Gazastreifens am 14. Juni 2007, habe Israel keinen Export mehr erlaubt. Seither produziere er nur noch wenig für den übersättigten und billigen lokalen Markt. Ein Kilo Export Erdbeeren hätten früher 25 Schekel gekostet, heute müsse er sie in Gaza für 2 Schekel verkaufen. Die Bauern im Gazastreifen produzierten vor der Blockade gegen 400.000 Landwirtschaftsprodukte im Jahr und exportierten davon ein Drittel. Nun, sagt Abu Halima, rosteten die Maschinen vor sich hin, Ersatzteile bekomme man nicht, kein Dünger dürfe eingeführt werden, keine Geräte für die Bewässerung, nichts. Laut palästinensischen Menschenrechtsorganisationen wurden im Gaza-Krieg Anfang 2009 ein Drittel bis 45% des gesamten Agrarlandes im Küstenstreifen zerstört. Von der Hamas-Regierung bekommt Abu Halima laut seinen Angaben keine Unterstützung. Die israelische Blockade nennt er kollektive Bestrafung. Ein Arbeiter namens Munir mischt sich ins Gespräch. 25 Jahre lang habe ich in Israel gearbeitet, sagt Munir. Er erinnere sich noch, wie die Israelis auf den palästinensischen Märkten eingekauft hätten. Munir hat 7 Angehörige im Gaza-Krieg von 2009 verloren. Abu Halimas Felder liegen ganz nah an der Grenze zu Israel. Der Stacheldraht ist fast mit bloßem Auge zu sehen.
Der Bericht aus dem Gazastreifen war das von unserer Nahostkorrespondentin Irin Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.